du darfst übernehmen. Übrigens, danke für diesen wunderbaren Lobpreis. Es war wieder mal herrlich, mit euch Lobpreis feiern zu dürfen.
Ich möchte euch allen ganz herzlich danken für die Leitung, für die Musik und dass ihr da seid. Ich wurde ja schon kurz vorgestellt, ich möchte das aber noch ein ganz klein wenig ausbauen, weil es ist mir sehr wichtig. Wer bin ich? Ich bin jetzt bald 66 Jahre alt. Und ihr kennt ja das Lied. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Weil die letzten 65 Jahre, die waren so voll Gnade, dass ich nur dankbar sein kann. Ich habe etwa 15 verschiedene Berufe ausgeübt und alle haben mir Spaß gemacht. Es gab nichts, wo ich traurig bin heute darüber. Ich habe eine Frau seit 43 Jahren, bald. Drei Kinder, 9 Enkelkinder, mit 2 meiner Söhne, mit 2 meiner Schwiegertöchter und mit 4 meiner Enkel wohnen wir unter einem Dach. Und wir haben so eine Art WG, wo noch 2 Studenten mit dabei sind. Und ich habe viele Hobbys. Und alles ist ein Geschenk Gottes. Und ich bin so dankbar. Diese vielen Berufe waren für mich auch immer die Herausforderung, eine Berufung nachzufolgen. Und die eine Berufung ist, Menschen an das Vaterherz Gottes zu führen. Nicht mit Traktaten, nicht mit frommen Reden, nicht mit dem, dass ich sie zur Gemeinde einlade, sondern dass ich sie an das Vaterherz Gottes bringen darf. Schritt um Schritt. Nicht auf einen Knall, sondern langsam. Und ich möchte euch heute versuchen, etwas aufzuzeigen, was mir sehr wichtig geworden ist, nämlich, dass jeder von euch in diese fröhliche Berufung hineinfindet. Nicht die fromme, sondern dass eure, ich sag mal, säkuläre Berufung dazu dient. Dazu ist sie nämlich da, den Menschen das Evangelium zu bringen, die um euch herum sind. Und wenn du sagst, ja, in meiner Firma, da geht sowieso nichts, an meinem Arbeitsplatz ist alles Katastrophe, meine Familie ist alles so schlimm, genau darum hat Gott dich dahingestellt, dass du den Unterschied machst. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Darf ich euch zu Beginn des Gottesdienstes etwas provozieren? Ja? Bist du bereit für Veränderung? Wenn du nicht bereit bist für Veränderung, warum bist du dann in den Gottesdienst gekommen? Warum bist du hier? Wenn du nicht bereit bist, in deinem Leben etwas zu verändern. Und ich habe einen schlauen Spruch gefunden und ich möchte den langsam vorlesen, damit ihr auch folgen könnt, weil er ist etwas kompliziert. Nicht die Summe deiner guten Gedanken haben dich an den Punkt gebracht, an dem du dich gerade jetzt befindest, sondern die Summe deiner umgesetzten oder eben nicht umgesetzten Entscheide sind dafür verantwortlich, dass du da bist, wo du jetzt bist. Also es sind nicht unsere guten Gedanken, die den Unterschied machen, sondern es sind die Entscheidungen und die Umsetzungen, die dazu gedient haben, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und manchmal sind es eben die Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben. Die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Gute Gedanken haben wir Tausende. die helfen uns nicht weiter. Es sind vielleicht schöne Gefühle, vielleicht. Aber nur das, was wir umsetzen, da, wo wir entschieden dahinter stehen, da kann auch etwas passieren. Wir alle wollen Veränderung. Ich schaue mal nach Deutschland, die wollen Veränderung, aber wohin? Aber lassen wir Politik heute weg. Es ist ein Schicksalstag heute. Aber vielleicht ist es auch bei dir so, dass du sagst, ich will Veränderung, aber nicht bei mir und nicht gerade jetzt. Und schon gar nicht auf meine Kosten. Und wisst ihr, das sind ganz schlechte Vorzeichen. Da passiert nämlich was? Nichts. Gar rein nichts. Oliver hat mir einen ganz einfachen Text aufgetragen, also einfach im Sinn von sind wenige Worte und es ist nicht so wahnsinnig viel Theologisches, so Fleisch am Knochen, oder? Es ist der Knochen da, der ist gut, den brauchen wir. Er hat nämlich mir den Johannes 10, 9 aufgetragen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und ich bin heute Morgen an der Türe gestanden und habe gerüttelt und gemerkt, da ist geschlossen. Und dann ist er gekommen und hatte keinen Schlüssel. Er hatte nur die Türe in die richtige Richtung bewegt. Und seht ihr, so ist es oft doch auch in unserem Leben. Wir versuchen, die Türe aufzumachen, aber wir drücken auf der falschen Seite. Genau. Ich bin die Türe. Jesus verwendet hier ein Bild aus dem Alltag. Jeder von uns öffnet oder schließt wahrscheinlich 100 Mal am Tag eine Türe. Manche gehen automatisch im Einkaufsladen. Und manche muss man stark drücken, manchmal muss man aufschließen, manchmal muss man mit viel Kraft dahinter gehen, um die Türe aufzustoßen. Und manche Türen bleiben verschlossen. Ist das ein Problem? Ich sage immer, eine verschlossene Türe ist eine gute Türe. Da kann niemand rein und niemand raus. Und vor allem, wenn Gott für mich eine Türe schließt, dann weiß ich, dahinter habe ich nichts zu suchen. Die ist zu. In der damaligen Zeit waren die Türen noch viel, viel einfacher. Und Jesus brauchte auch das Bild, dass er der gute Hirte ist. Und da bin ich geleitet an einen Schafstall. Und was hatten die Schafställe früher für Türen? In Israel war es früher so, dass die Schafställe gar keine Türe hatten, sondern dass der Hirte an der Türe wach halten musste. Und niemand ist hinein oder herausgekommen, ohne am Hirten vorbeizugehen. Theologisch bedeutet dieses Bild, dass Jesus der einzige Zugang ist zu Gott und zum Heil. Er stellt sich selber als einzigen Weg zum ewigen Leben dar. Und das ist in der ganzen Reihe der Bilder der Ich-Bin-Worte, die Johannes benutzt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zweiter Abschnitt, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig. Das ist wie eine Waschanlage, oder? Du kommst mit dem schmutzigen Offroad rein und am Schluss wirst du noch abgeföhnt und alles glänzt. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig. Das Hineingehen bedeutet, den Glauben auf Jesus Christus ausgerichtet, im Glauben auf Jesus Christus ausgerichtet zu sein. Wer Jesus als die Türe anerkennt und sich ihm ganz anvertraut, wird selig und man könnte auch sagen, gerettet werden. Das Heil ist nicht durch eigene Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus erreichbar. Der dritte Abschnitt, war für mich etwas komisch. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein- und ausgehen. Ich denke, ich will drin sein. Ich will drin sein und gerettet sein. Ich will drin sein in der Ewigkeit im Reich Gottes. Aber Gott schickt uns auch wieder raus, um andere einzuladen, auch durch diese Türe einzugehen. Und wir haben die Freiheit. Gott sperrt uns nicht ein in seiner Gemeinde, in seinem Reich, sondern er sendet uns aus in einem der Berufungen, die du hast, in deinem Beruf, den du hast, um die Menschen an das Vaterherz Gottes einzuladen. Ein- und ausgehen. Sich in Sicherheit zu flüchten und dann auch wieder raus in den Alltag gehen zu dürfen. Ein Mensch, der Jesus Christus angenommen hat, der muss keine Angst haben, in der Welt zu sein. Der muss keine Angst haben, dass er da umkommt. Sondern Gott sorgt für ihn. Und das ist das, was Jesus hier sagt mit: der wird Weide finden. Das heißt, es wird genug Nahrung da sein, es wird Gottes Versorgung da sein. Er sorgt für euch, er sorgt für unser geistliches Wachstum und er sorgt auch dafür, dass wir jeden Tag das haben, was wir brauchen. Auch dann, wenn das Portemonnaie und der Kühlschrank und die Vorratskammer leer ist. Kannst du das glauben? Es ist eine Verheißung. Und an dieser Verheißung festzuhalten, ist etwas unheimlich Starkes. Er weidet mich auf grünen Auen. Das heißt nicht, er führt mich zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Sondern, sage ich das, ist es richtig vegetarisch auf grünen Auen. Ich bin froh, wenn es ab und zu eine Bratwurst gibt. Genau. Ich möchte mit euch das Thema Türe noch etwas tiefer anschauen. Durch eine Türe hineinzugehen bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Ich treffe eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist in verschiedene Etappen aufgeteilt, nämlich ich entscheide mich, ich gehe auf die Türe zu, nicht auf ein Stück Wand. Da geht es nämlich nicht durch, es geht nur durch die Türe. Ich öffne die Türe mit dem Schlüssel, mit dem Türgriff, mit dem Aufdrücken und so weiter. Und dahinter steht die Motivation, ich will da hinein. Ich möchte dahin. Eine Frage: Was meinst du, wie viele Entscheidungen triffst du jeden Tag? Viel. Eine Studie hat aufgezeigt, dass ein Schüler oder ein Student mindestens 35.000 Entscheidungen jeden Tag trifft. Die erwachsenen Menschen kommen mit etwas weniger raus. Da reichen 20.000. Ungefähr. Und das hängt damit zusammen, dass die Jugendlichen viel mehr Möglichkeiten haben, sich für das zu entscheiden, oder? Und ich denke, heute mit den Handys ist es noch viel schlimmer, oder? Wie viele Games hast du drauf? Ah, du hast einen guten PC zu Hause. Es sind so viele Entscheidungen, die du täglich triffst. Und jetzt komme ich zurück zu dem Satz, den ich vorhin gesagt habe, nämlich: die Entscheidungen sind dafür verantwortlich, wo ich mich befinde. Prozent der Entscheidungen, statistisch gesehen, treffen wir unbewusst. Die passieren einfach so. Also morgen, wenn der Wecker klingelt, das ist eine unbewusste Entscheidung. Manchmal vergessen wir die auch gleich wieder und schlafen weiter. Oder wenn wir in der Migros stehen, wir laufen am Kaffee oder am Joghurt oder Schokoladegestell vorbei, da ist eine unbewusste Entscheidung, das in den Korb zu legen. Circa 5% unserer Entscheidungen treffen wir bewusst. Bei mir zum Beispiel, wenn ich am McDonald's vorbeigehe, muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich bin froh, dass sie nicht immer gleich ausfällt, sondern dass ich meistens Nein sagen kann dazu. Manchmal sage ich ja. Und laufe weiter. Und bin froh darüber. Oder wenn ich da vor diesem... Wart ihr auch schon im McDonald's? Die haben ja jetzt so große Tablets, oder? Und da muss man sich entscheiden, was man jetzt haben möchte. Coca-Cola, Sprite, Fanta. Und ganz zu unterst hat es noch Fruchtsaft, oder? Und Wasser. Aber die wollen einen natürlich logischerweise beim Cola haben. Genau. Du hast also jeden Tag ganz viele Türen, die dir angeboten werden. Und die Entscheidung, die du triffst, ist dafür verantwortlich, was am Abend, wo du dann stehen wirst. Ob du die Türe zum Coop, zum Migros, zur Post, zur Apotheke, zur Beiz oder zum Spielsalon triffst, liegt ganz alleine bei dir. Und ein bekannter Spruch ist der: Es ist besser zuzugeben, dass man durch eine falsche Türe gegangen ist, als dein ganzes Leben in einem falschen Raum zu verbringen. Es braucht Mut, unter Umständen wieder rauszugehen. Es braucht Mut, sich einen neuen Beruf zuzulegen. Es braucht Mut, vielleicht, ich sag mal, eine neue Gemeinde zu suchen. Ich rede nicht von euch, bei euch ist mir sehr wohl, da würde ich gerne bleiben. Komm, lass uns eine Hütte. Nein. Aber ihr versteht, was ich sagen will. Manchmal braucht es etwas Mut, etwas, das wir uns gewohnt sind, zu verlassen. Eine andere Frage an dich. Was machst du, wenn du bei dir zu Hause bist? Also ganz ehrlich, was machst du? Es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Die einen, die kommen nur nach Hause, um zu schlafen. Und sonst sind sie im Geschäft, auf einer Party oder sonst irgendwo. Andere kommen nach Hause und machen die Wäsche, kochen und bügeln und putzen und saugen und machen da das ganze Zeugs rum. Andere kommen nach Hause und sitzen hinter dem Computer und gamen, bis ihnen die Augen zufallen. Und gehen am anderen Morgen wieder unausgeschlafen an die Arbeit. Und darum meine Frage, wo bist du zu Hause? Wie viel Zeit verbringst du mit was? Oder eine andere Frage, bist du bei dir zu Hause? Also bist du da, wo du wohnst, zu Hause? Settled. Da sein. Kommt es manchmal vor, dass gute Freunde dich besuchen möchten und du nicht zu Hause bist? Kommt heute fast nicht mehr vor. Wir haben ja alle Handys, oder? Fragen vorher an. Früher war das ganz anders. Da bin ich 20, 30 Kilometer gelaufen unter Umständen, um zu sehen, mein Freund ist gar nicht zu Hause. Und dann konnte ich ihn nicht kurz anrufen und fragen, hey, wo bist du? Vielleicht war er nur 500 Meter weg, aber er war nicht dort, wo ich ihn erwartet habe. Und ich möchte da noch ein Stück verweilen. Hast du einmal die Offenbarung von Johannes sorgfältig gelesen? Ich weiß, es ist kompliziert und vieles versteht man nicht. Aber wisst ihr, es gibt da drin immer wieder so Highlights, die verstehe ich unheimlich gut. Und andere Dinge muss ich sagen, ah, Quatsch, lassen wir beiseite. Das verstehe ich vielleicht irgendwann. In Johannes 1, Vers 9, und ich beginne ganz bewusst dort, schreibt Johannes: Ich, Johannes, euer Bruder, teile euch erteile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil am Reich Gottes. Und das geduldige Warten darauf, denn wir sind ja mit Jesus vereint. Ich will das Wort Gottes verkündigen und für die Botschaft von Jesus eintreten. Bin ich auf die Insel Patmos verbannt. Und dann beginnt er eigentlich von seiner Vision zu erzählen und schreibt dann: An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist Gottes ergriffen und ich hörte eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang. Also es waren Alarms, ja, wie bei uns die Alarmsirenen, oder? Jeder hat es gehört, die wie eine Fanfare klang und befahl: Schreibe das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die 7 Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und jetzt springe ich etwas nach vorn. Ich bringe nicht die 7 Cent Schreiben, das ist nur ein Gedanke. An die Gemeinde in Laodicea schreibt er ganz am Schluss dieses Teils der Offenbarung. Steht in Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Ist das nicht toll? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es ist so ein Stück weit die Umkehrung davor. Vorher haben wir davon gesprochen. Wir treffen eine Entscheidung, gehen durch die Türe. Und jetzt sagt Jesus, ich stehe vor der Tür. Und ich klopfe an. Und wenn du aufmachst, werde ich zu dir kommen. Und wir werden zusammen feiern. Der Satz folgt leider auf ein Urteil über die Gemeinde Laodicea, das nicht sehr... Ja, ich lese es euch am besten vor. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung, lässt dir sagen: Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, doch du bist lau, weder heiß noch kalt, und darum werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Ich möchte das einfach in den ganzen Zusammenhang stellen. Es ist eine der Stellen, die mich immer wieder beelendet auch, wenn ich in gewisse Leben hineinschaue. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns hoffentlich im Herzen demütig macht und immer wieder ans Vaterherz Gottes bringt. Und dass wir ihn einlassen und die Türe öffnen und ihm die Zeit geben, die er braucht. Und ich möchte darum etwas noch weiter spinnen in diesem Gedanken. Ich habe nämlich festgestellt, dass viele Menschen gar nicht mehr bei sich zu Hause sind. Also ganz persönlich. Die sind immer irgendwo und nirgends. Und sie haben keine Zeit, zu Hause bei sich zu sein. Also ich rede jetzt nicht vom Haus, sondern bei sich zu sein. Und sie beschäftigen sich mit allem und haben keine Zeit für sich selber, keine Zeit für Gott, keine Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Sie rennen am Morgen früh zur Arbeit, rennen zum Mittagessen, rennen nach Hause, schauen am Fernsehen das Skirennen, schauen im Internet nutzlose Filme und fahren todmüde ins Bett und finden keine Ruhe. Was möchte ich damit sagen? Du hast eine Herzenstüre. Und du entscheidest, wo du hingehst. Du entscheidest, wo du deine Zeit verbringst. Und es gibt eine Türe, die darfst du gerne auch einmal schließen. Nämlich da, wo du Zeit findest mit dem Vater im Himmel, Gemeinschaft zu haben, schließ die Türe, lass das Handy draußen. Nimm vielleicht die Bibel noch mit und vielleicht ist das schon zu viel. Suche die Ruhe. Wenn du einlässt, ist ganz allein deine Entscheidung. Du darfst diese Türe schließen und nur mit dir und mit Gott allein sein. Wenn Gott dich einlädt, dass er in deinem Herzen wohnen möchte, dann ist er eigentlich auch immer da, nur hören wir ihn oft nicht. Und weil so viele Entscheidungen um uns herum ablaufen, schließen wir diese entscheidende Türe von außen her zu und kommen nicht zu uns selber. Und zum Schluss, oder fast zum Schluss noch etwas, sei öfters bei dir zu Hause. Es lohnt sich. Da ist ein guter Ort. Da ist ein ganz guter Ort. Es lohnt sich, nicht in der ganzen Weltgeschichte herum zu eiern. Ich habe das selber gemerkt, wir machen die Situation in der Ukraine und in Deutschland sehr viel Sorgen und ich bin immer wieder am Lesen und ich habe in den letzten Tagen realisiert, ich kann gar nichts ausrichten. Die müssen ihren Weg gehen, da habe ich keinen Einfluss. Ich habe nichts dazu zu sagen. Die Zeit mit Gott ist sehr wertvoll. Eine zweite Zeit, die sehr wertvoll ist, ist die Zeit mit deiner Familie, in deinem Zuhause. Und wenn deine Familie eben nicht eine leibliche Familie ist, dann sind es vielleicht doch einige Freunde oder Menschen, mit denen du zusammen wohnst. Oder deine Nachbarn. Und schließe auch manchmal die Türe zu deiner Familie oder lade deinen Ehepartner ein, hinter geschlossenen Türen Zeit miteinander zu verbringen. Ohne Internet, ohne Fernsehen, ohne Handy. Es lohnt sich. Genau. Nochmals zum Text zurück. Praktische Bedeutung. Erstens. Das Heil Gottes ist exklusiv für die Menschen gegeben, die durch diese Türe eingehen. Alle anderen Wege führen in die Irre. Es gibt keine andere Türe als Jesus Christus. Und du kommst durch diese Türe nur hinein, wenn das Sühneopfer, ihr mögt euch erinnern an den Auszug aus Ägypten, wenn das geschehen ist. Und deine oder die Buße erfolgt ist. Zweiter Punkt, die Sicherheit und Freiheit finden wir in Jesus Christus. Wir können nämlich ein- und ausgehen und unsere Berufung, und ich hoffe mit viel Spaß und Freude, jeden Tag von neuem entdecken. Ich sage das immer, wenn die Leute fragen, ja, was machst du jetzt, wenn du pensioniert bist? Ich habe so viel Freude. Ich habe so viel Spaß. Ich bin dabei, ein Flugzeug zu reparieren. Ich habe da ganz verkratzte Hände. Ein richtiges Flugzeug, also ein kleines mit 4 Plätzen. Hey, es gibt so viele Dinge, die Gott dir auch schenkt, dass du Spaß haben sollst am Leben. Gott ist kein Langweiler. Das kann ich nicht glauben. Aber man muss die richtige Türe aufmachen. Man muss eine Entscheidung treffen. Kommt mir gerade in den Sinn, ich konnte dieses Flugzeug kaufen von zwei Männern. Und die haben eine Entscheidung getroffen 1990, dass sie dieses Flugzeug bauen wollen. Wisst ihr, wann sie es fertiggestellt haben? 2011. Die haben 21 Jahre an diesem Flugzeug gebaut. Und am Anfang haben sie nichts gesehen. Das hat nicht nach Flugzeug ausgesehen. Das war nur so ein paar Kunststoffteile und Glasfaser und Harz und klebriges Zeugs darum. Und nach 21 Jahren war das fertig. Und es fliegt. Und manchmal braucht es etwas Geduld. Aber sich 21 Jahre lang den Spaß nicht verderben lassen, ist schon eine Herausforderung, oder? Aber ich möchte euch ermutigen, es lohnt sich. Und der letzte Punkt, geistliche Versorgung. Jesus verspricht, dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen. Wenn wir ihm vertrauen. Auch wenn das Portemonnaie leer ist und der Kühlschrank. Er sorgt für euch. Und damit möchte ich zum Schluss kommen und euch einfach ermutigen, packt's, es lohnt sich, es macht Spaß. Trefft die Entscheidungen, manchmal auch zu zweit, als Ehepartner, was ihr machen wollt. Seid mutig, macht verrückte Dinge, denn dazu sind wir berufen. Nur Normales zu machen, ist ja keine Entscheidung. Das ist so, wie wenn ich zufälligerweise im Mikro gehe und da Schokolade und Cornflakes mitnehme. Eine mutige Entscheidung treffen, das macht Spaß. Und da wollen wir dranbleiben. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen und bleibt einfach dran. Und wenn euch die Luft mal ausgeht, ihr dürft mich ja anrufen. Martin und Oliver kennen meine Adresse. Ich glaube, ich bin da recht gut im Ermutigen, weil ich das selber erlebt habe. Danke vielmals. Und das Mikrofon zurück zu euch. Hat mir sehr Freude gemacht, mit euch zusammen zu sein heute Morgen.
Ja, vielen Dank, Matthias.